Morgen. Ich bete noch einmal vor der Predigt. Vater im Himmel, in deine Hände legen wir diesen Tag mit allem, was darin ist, mit allem, was wir denken, mit allem, was uns begegnet. Und wir bitten dich, komm hier, sei mit uns, sei unter uns. Erbarme dich hier und überall dort, wo die Menschen dich jetzt brauchen, deine Nähe brauchen. Amen. Ja, eine Antwort findet man irgendwie nie auf diese Frage, glaube ich. Wo ist Gott? Marokko, in Griechenland, in der Ukraine, ist es genauso schlimm wie eh und je. Das Leid der Menschen ist irgendwie, es macht einen wütend, es macht einen sauer, es macht einen ohnmächtig, so geht es mir. Und Jürgen Moltmann, ein Theologe, der hat seinen Ruf in den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs bekommen, als er dort lag und um ihn herum es krachte und Menschen starben. Und seine Überzeugung, und das verstehe ich sehr gut, ist, dass Gott genau dort ist, wo Menschen leiden, im Leid der Menschen. Dort wird er spürbar, dort wird er präsent, dort ist er präsent. Und für alles andere hat er sein Bodenpersonal, uns, um eine Wasserflasche zu reichen, um ein Brot zu backen, um Geld zu sammeln, um jemanden zu umarmen. Das ist keine billige Entschuldigung, sich irgendwie dann manchmal vielleicht auch rauszunehmen, weil man kann ja auch nicht das ganze Leid der Welt irgendwie auf die eigenen Schultern nehmen. Man muss Gott auch Zeit lassen für sein Wunder. Aber für mich ist das irgendwie eine ganz wesentliche Erkenntnis gewesen, dass Gott im Leid der Menschen ist. Und ich kann ihn dort vielleicht auch hinbeten, die Menschen, von denen ich annehme, dass es ihnen schlecht geht oder von denen ich weiß, dass es ihnen schlecht geht, Gott an ihre Seite bitten. Wir werden damit gemeinsam weiter unterwegs bleiben und Antworten suchen. Aber wir bleiben unterwegs. Ich glaube, das ist das Wichtigste daran. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Hilfestellung heute in dem Text. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wo der Geist uns heute hintreibt. Es gibt ja diese Geschichten in der Bibel, die wir alle kennen, die man schon gehört hat, als man in die Sonntagsschule gegangen ist, die man miterzählen kann, nacherzählen kann, wenn man morgens um 3 jemanden anruft. Und es gibt diese Sätze in der Bibel, die man vielleicht 100-mal gelesen hat und dann liest man sie und man erkennt sich plötzlich so tief in diesem einen Satz wieder. Mir ging es mit der Geschichte, die wir uns heute anschauen, so und auch nächste Woche. Es sind 2 Teile, also kommt nächste Woche wieder. Und es geht heute um einen ganz bekannten Mann, einen sogar sehr bekannten. Jedes Grundschulkind und auf jeden Fall jedes Sonntagsschulkind hat von diesem Mann schon gehört. Der Name dieses Mannes bedeutet übersetzt Taube. Jetzt dürft ihr langsam schon mal überlegen, um wen es geht. In der Bibel ist dieser Vogel häufig ein Symbol für das Überbringen einer Botschaft. Eine Taube überbrachte die Nachricht vom Ende der Flut, von der Rettung der Menschen. Im Neuen Testament ist sie ein Symbol für den Heiligen Geist, diesen ganz besonderen Boten Gottes. Und auch unser Mann überbringt eine Botschaft Gottes, beziehungsweise er soll eine Botschaft Gottes überbringen. Schon eine Idee, um wen es gehen könnte? Jona. Ja, sehr gut. Unser Mann, Jona, gehört zu den Propheten. Anders aber als bei allen übrigen Propheten geht es bei ihm gar nicht so sehr um das, was er von Gott weitergeben soll. Das ist eine ziemlich überschaubare Menge, das, was er weitergeben soll. Im hebräischen Text sind es ganze 5 Worte, die er weitergibt. Davon werden wir allerdings nächste Woche erst hören. Es geht vielmehr um diesen Mann selbst, nämlich um Jona und um seine Geschichte mit Gott. Und wir starten heute mal und lesen tatsächlich das ganze Buch Jona. Und ich fange an, das erste Kapitel zu lesen. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel habt. Ansonsten lehnt euch entspannt kurz zurück, schließt die Augen und hört auf den Text. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg. Aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsis zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann, dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagten zueinander, auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriff die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm, was hast du nur getan? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Sie fragten ihn, was sollen wir jetzt mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen, denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen, doch sie schafften es nicht. Denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten, ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Wir können uns nicht auf alles stürzen, was in diesem Kapitel drin steht. Die Theologen sind sich auch einig, dass es wahrscheinlich gar keine richtige Geschichte ist, wie sie historisch passiert ist, sondern dass das ein Buch ist, das uns etwas über uns erzählen soll. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht entdecken wir heute einiges, was diese Geschichte uns erzählen kann. Diese Geschichte, die wir irgendwie alle kennen. Starten wir mal rein. Das Wort des Herrn kam zu Jona. So startet die Geschichte. Das Wort des Herrn kam zu Jona. Es geht um Gott, also es geht um Jona, um Gott und sein Wort. Bei Jona ist so manches anders als bei den anderen Propheten. Jona hadert nicht mit seinem Auftrag. Er versteht ihn sogar ziemlich klar. Er muss nicht erst überlegen, was Gott mir da überhaupt gesagt hat. Er fühlt sich auch nicht zu gering, diesen Auftrag Gottes verstanden zu haben. Eigentlich also alles gut. Es geht ihm nicht wie Mose oder wie Jesaja, die irgendwie, der eine fühlt sich zu klein, der andere weiß nicht genau, ob er überhaupt würdig ist, dieses Wort Gottes zu überbringen. Nein, bei Jona ist das anders. Eigentlich also alles gut. Jona ist damit in einer ziemlich glücklichen Position. Klarer Auftrag, klares Wort, direkt von Gott. So wünscht man sich das doch eigentlich. Bei Jona lesen wir aber gar nicht von einem Juhu, Gott hat zu mir geredet, oder von Dankbarkeit für das Gehörte. Wovon wir aber lesen, ist der explizite Unwille Jonas, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Er macht sich zwar auf den Weg, ja, aber nicht dorthin, wo er hin soll. Jona geht in die nächste Hafenstadt nach Jaffo, bucht sich einen Platz auf einem Boot nach Tarsis oder Tarschisch, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, und segelt weg. Ein Ort im heutigen Spanien, ein Ort, der am weitesten entfernt lag für Menschen aus Israel, quasi das Ende der bekannten Welt. Weiter segelte man nicht. Der Ort, der am weitesten weg ist von allem, weiter als nach Tarsisch oder Tarsis, konnte man nicht reisen. Jona und Gott haben schon irgendwie eine besondere Beziehung. Jona hört Gottes Stimme, seine Worte und sogar seinen Auftrag. Wie beneidenswert ist das eigentlich? Klarer und deutlicher als Jona kann man das Wort Gottes kaum vernehmen. Jona ist allerdings nicht einverstanden, will nicht hören, was er da hört. Ignorieren kann er es aber auch nicht, denn es ist sehr deutlich zu ihm gesprochen worden. Was ich spannend finde, ist, dass Jona diese Worte nicht einfach beiseite schiebt, so tut, als ob sie nicht gesprochen worden wären. Sie setzen in Bewegung. Gottes Worte setzen ganz häufig in Bewegung. In diesem Fall in eine völlig andere Richtung als vielleicht gedacht oder geplant, aber Gottes Worte setzen in Bewegung. Und so macht eben auch Jona sich auf, allerdings, wie gesagt, in genau die entgegengesetzte Richtung. So weit von Gott, wie es irgendwie geht. Nicht stehen bleiben und nicht umdrehen, Hauptsache weg. Hauptsache weg von Gott. Ein Prophet, der vor Gott wegrennt und sich zu verstecken sucht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das Wort des Herrn kam zu Jona. Das Wort des Herrn kam zu dir. Hast du schon einmal Gott reden hören? In seinem Wort? In einer Predigt? In einem Lied? Und was hat es mit dir gemacht? Wie hast du reagiert? Hat es dich in Bewegung gesetzt? Bist du weggelaufen? Hast du es versucht umzusetzen, zu begreifen? Hast du es ignoriert? Hast du begonnen, mit Gott zu verhandeln? Ob das, was du da gehört hast, vielleicht nicht etwas anderes ist als das, was du da gehört hast? Das Wort des Herrn kommt zu uns Menschen. Das erste Kapitel des Johannesbriefes. Lest es euch nochmal durch. Wir haben darüber, glaube ich, schon mal gesprochen. In Jesus sehen wir das Wort Gottes ganz leibhaftig. Aber bleiben wir bei Jona. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Ein weiterer Satz aus dieser Geschichte. Wie verrückt sind manchmal unsere Weglaufgeschichten. Mir fällt dieser junge Mann ein guter Freund von mir, den ich schon lange kenne, der von Gott hörte und genau bemerkt hat, dass das, was er da gehört hat, etwas mit ihm machen würde, wenn er sich darauf einließe. Davon wollte er aber nichts hören. Bis heute. Und deswegen läuft er und läuft und läuft. Immer in Bewegung bleiben. Hauptsache kein Stillstand. Hauptsache nicht zur Ruhe kommen. Hauptsache sich nicht den Gedanken stellen, die kommen, wenn es still wird. Es gibt solche Weglaufgeschichten, in denen man irgendwie immer auf der Flucht ist. Jonas Strategie, weglaufen und schlafen, will auch nicht so recht funktionieren. Gott schickt einen Sturm, der seine Flucht ordentlich durcheinander wirbelt und der natürlich auch nicht unbemerkt bleibt von den anderen Menschen an Bord. Auch Jona realisiert, dass er nicht wegkommt von Gott. Mitten im Sturm, als jeder an Bord zu irgendwem betet, mitten im Sturm spricht Jona dann plötzlich dieses Bekenntnis. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und der das Trockene gemacht hat. Interessant, ein Gebet, scheint Jona an dieser Stelle noch nicht über die Lippen zu kommen. Es geht um Jona, um Gott und um sein Wort. Jona und Gott stehen in einer ganz besonderen Beziehung. Gott schickt diesen Sturm nicht, um Jona für etwas zu bestrafen. Gott schickt diesen Sturm, um Jona wieder nahe zu kommen. Und weil nichts anderes hilft, benötigte Gott diesen Sturm, um Jona wieder nahe zu kommen, um ihn an sich ranzuziehen. Es geht Gott bei dieser ganzen Geschichte offensichtlich nicht nur um die Botschaft, die Gott Jona mitgegeben hat. Um die geht es auch. Diese Botschaft ist wichtig. Punkt. Es geht Gott aber eben auch um Jona. Anders ist sonst das nicht zu erklären, was nun passiert. Die Männer an Bord schmeißen Jona auf dessen eigenen Vorschlag hin über Bord und Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschlingt. Und da sitzt er nun, im Dunkeln, alleine, aber auch endlich in der Stille. Weglaufen geht nicht mehr. Diskutieren geht nicht mehr. Kein Sturm tobt mehr. Es herrscht Ruhe. Und jetzt findet Jona plötzlich ins Gebet. Auf dem Schiff, mitten im Sturm, war das noch nicht möglich. Da wollte oder konnte Jona nicht beten. Jetzt aber findet er Worte, wie es sie in der Bibel kein zweites Mal gibt. Es ist ein ganz persönliches Gebet, das von der Beziehung zwischen Jona und Gott zeugt. Und ich lese uns das zweite Kapitel, das zum Inhalt nur dieses Gebet von Jona hat. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. Du hast mein lautes Schreien gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein. Wasserströme umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen, sie schlugen über mir zusammen. Da dachte ich, jetzt bin ich verloren. Verstoßen aus deinen Augen. Wie kann ich je wieder aufschauen, um deinen heiligen Tempel zu sehen? Das Wasser stand mir bis zum Hals. Fluten der Urzeit umgaben mich. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen in das Reich hinter den Toren des Todes. Sie sollten für immer hinter mir zugehen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir bis in deinen heiligen Tempel. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. Schlachtopfer will ich dir darbringen. Auch mein Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich beim Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus. Wusstet ihr, dass es so ein Gebet gibt von Jona? Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Und auch wenn Jona da irgendwie, man fragt sich, von was redet er da? Redet er von Wasser, das sich über ihm zusammenschlägt? Was sind die Wellen und die Wogen, die sich über seinem Kopf zusammengeschlagen haben? Das Wasser stand mir bis zum Hals. Ich bin verloren, verstoßen aus deinen Augen. Deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Man fragt sich, von welchen Wassern Jona da genau redet. Dieser dunkle Bauch des Fisches ist wie eine Rettungskapsel. 3 Tage und Nächte bleibt Jona im Bauch des Fisches. Diese Analogie zur Zeitspanne zwischen Jesu Tod und Auferstehung ist ganz gewiss nicht zufällig. Jona war wie tot. Vielleicht hat Jesus ein ganz ähnliches Gebet gesprochen. Vielleicht brauchte Jona diese Zeit im Bauch des von Gott geschickten Fisches, um sich wieder zu spüren. um sich lebendig zu fühlen, irgendwie wieder in Verbindung zu kommen mit Gott. Um sich lebendig zu fühlen und sich den Herausforderungen stellen zu können, die das Leben da draußen an ihn irgendwann wieder stellen würde. Jona wollte ja fliehen, will fliehen, obwohl er doch eigentlich weiß, dass Gott immer schon da ist und dass man vor ihm eigentlich nicht fliehen kann. Als die Wellen in seinem Leben so hoch schlagen, dass er keinen Ausweg mehr sieht, da nimmt Gott ihn in seine Obhut. Noch ist für Jona nicht klar, wie sein Leben weitergehen wird. Aber er spürt, dass es weitergehen wird. Schon auf halber Strecke, irgendwann in diesen 3 Tagen, mitten in diesem Fisch, spricht er ein großes Dankgebet. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Hilfe ist bei dem Herrn. Jona, Gott und das Wort stehen in einer ganz besonderen Beziehung zueinander. Und jetzt sagt Jona du zu Gott. Dankt ihm, preist ihn. Noch in der Rettungskapsel sagt er Ja zu seinem Gott, den er nun auch so nennt, mein Gott. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Dieses Gottvertrauen von Jona beeindruckt mich jetzt. Obwohl er sich noch in der engen Kapsel befindet, nimmt er sich schon als gerettet wahr, weil er Ja sagen kann zu seinem Leben mit allem, was dazugehört. Und jetzt kann er wieder auftauchen, sich treu bleiben und seinem Gott. Ein jüdischer Schüler soll seinen Lehrer einmal gefragt haben, warum eigentlich am Versöhnungstag noch immer diese uralte Geschichte des Jona gelesen und sein seltsames Gebet gesprochen werde. Der Lehrer flüsterte seinem Schüler die Antwort leise ins Ohr, weil wir Jona sind. Vielleicht wird uns die Geschichte des Jona in der Bibel so erzählt, weil auch wir Jona sind. Weil auch wir manchmal widerspenstig, flatterhaft und nicht einverstanden sind oder überfordert mit den Dingen, die uns das Leben schwer machen und am liebsten wegrennen würden. Und vielleicht befinden sich auch manche innerlich in so einem Fluchtstatus. Hauptsache weg von Gott. Hauptsache nicht zur Ruhe kommen. Hauptsache nicht das zulassen, was dann käme, wenn es denn endlich mal still werden würde. Weil auch wir zu unserem Ja, zur Treue gegenüber unseren Überzeugungen, anderen Menschen und gegenüber Gott manchmal erst wieder finden müssen. Wir sind aber auch schon gerettet und dürfen auf halber Strecke, mitten in den Ungewissheiten unseres Lebens, auch Danke sagen, auch wenn andere das voreilig finden. Was mir aus diesen ersten beiden Kapiteln des Jona-Buchs so hängen geblieben ist, dass Gott uns nachgeht, auch trotz oder vielleicht gerade wegen unseres Unwillens oder unserer Bockigkeit. Und Gott setzt Himmel und Erde manchmal in Bewegung, bei Jona hat er es getan, um uns wieder nahe zu kommen. Beziehungsweise nicht manchmal. Gott hat in Jesus Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um dir wieder nahe zu kommen. Und er tut das auch heute. Er gibt dich nicht auf. Er hält immer eine Rettungskapsel irgendwie für dich parat, die manchmal ganz komisch aussieht und ganz anders, als man sich das denkt. Bei Jona war die Rettungskapsel der Gestalt, dass es erstmal ganz schlimm kommen musste und dann herrschte 3 Tage Ruhe und Schweigen und Finsternis. Gott geht dir aber nach und wir dürfen Danke sagen, auch wenn wir noch gar nicht am Ziel sind. Und der Satz aus diesem Jona-Buch, der mich so mitgenommen hat und bei dem ich dachte, ja, da... Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Für mich steckt in so einem Satz die Quintessenz irgendwie aber einer ganzen Existenz. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Unsere Abgründe mögen unterschiedlich ausschauen. Jeder kennt die Abgründe, denen man begegnet, die in einem schlummern, die in einem ruhen. Und manch einer denkt sich, dass da Abgründe in mir schlummern, die ich überhaupt nicht überwinden kann, bei denen ich überhaupt keine Kraft kenne, da rauszukommen oder mich rauszuziehen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Gott geht uns nach. Er schickt uns eine Rettungskapsel. Und ja, es sieht da manchmal ganz anders aus, als wir uns das vielleicht gedacht haben. Aber er geht uns nach. Und er schickt diese Rettungskapsel. Und er findet einen Weg für uns und setzt uns in Bewegung, so wie er das mit Jona auch getan hat. Amen.